Hack Nummer 3: Schluss mit dem Kalorienzählen. Wenn du den Hack aus dem letzten Kapitel befolgst, nimmst du mit der grünen Vorspeise bei jeder Mahlzeit mehr Kalorien zu dir als zuvor. Falls du jemand bist, der abnehmen möchte, fragst du dich jetzt vielleicht, ist das wirklich eine gute Idee? Nehme ich so nicht eher zu? Die kurze Antwort lautet nein. Die lange Antwort verlangt ein Verständnis dessen, welche Arten von Kalorien wir zu uns nehmen und ein bisschen zündeln. Wer ermitteln will, wie viele Kalorien beispielsweise ein Donut enthält, geht so vor. Zuerst wird der Donut getrocknet und in ein Gefäß in ein Wasserbad getaucht. Dann zündet man ihn an. Ja, wirklich. Und schaut, um wie viel Grad sich das Wasser um ihn herum erwärmt. Wenn man diesen Temperaturanstieg mit der Menge an Wasser im Behälter und der Energiekapazität des Wassers, die eine Kalorie pro Gramm beträgt, multipliziert, erhält man die Kalorienanzahl des Donuts. Um die Kalorienanzahl eines Donuts zu ermitteln, messen wir, wie stark sich Wasser erwärmt, wenn er verbrennt. Wenn wir also sagen, dieser Donut und dieser griechische Joghurt haben gleich viele Kalorien, sagen wir eigentlich, dieser Donut und dieser griechische Joghurt erwärmen das Wasser um die gleiche Gradzahl, wenn wir sie verbrennen. Durch diese Verbrennungsmethode, die Vorrichtung nennt sich Kalorimeter und wurde 1780 erfunden, können Wissenschaftler die Kalorienmenge aller Substanzen messen. Die Kohle, die dein Opa in den Ofen der Lokomotive schaufelt, kommt auf stolze 7,7 Millionen Kalorien pro Kilogramm, weil sie sehr langsam brennt und viel Hitze freisetzt. Ein 500 Seiten starkes Buch hingegen ist nicht die beste Wahl, wenn du Wasser erhitzen willst. Es enthält nur eine halbe Kalorie, weil ein Buch sofort zu Asche zerfällt und dabei kaum Hitze entsteht. Auf jeden Fall verweist die Anzahl der Kalorien auf die erzeugte Wärme, mehr nicht. Ein Lebensmittel nach der Anzahl seiner Kalorien zu beurteilen, ist wie ein Buch nach der Seitenzahl zu bewerten. Die Tatsache, dass ein Buch 500 Seiten hat, sagt sicherlich etwas darüber aus, wie lange es dauert, es zu lesen. Ungefähr 17 Stunden. Ist aber bei weitem nicht alles. Wenn du in eine Buchhandlung gehst und dort ein Buch mit 500 Seiten verlangst, erntest du sicherlich einen irritierten Blick und wirst nach weiteren Informationen gefragt. 500 Seiten Bücher können sehr verschieden sein, und das gilt auch für Kalorien. 100 Kalorien aus Fructose, 100 Kalorien aus Glucose, 100 Kalorien aus Protein und 100 Kalorien aus Fett mögen zwar die gleiche Menge an Wärme freisetzen, wenn sie verbrennen, wirken sich aber dennoch sehr unterschiedlich auf den Körper aus. Warum? Weil es sich um verschiedene Moleküle handelt. Bei der Anwendung sieht das so aus. Im Jahr 2015 zeigte ein Forschungsteam von der University of California in San Francisco, dass wir bestimmten Krankheiten entgegenwirken können, indem wir weiterhin exakt die gleiche Anzahl von Kalorien zu uns nehmen, aber die Molekülzusammensetzung umstellen. Die Forscher demonstrierten beispielsweise, dass Kalorien aus Fructose schlimmer sind als Kalorien aus Glucose, da Fructose, wie wir aus Teil 1 wissen, mehr Entzündungen auslöst, die Zellen stärker altern lässt und in größerem Umfang in Fett umgewandelt wird als Glucose. In der Studie wurden adipöse Jugendliche dazu aufgefordert, die Kalorien in ihrer Ernährung, die aus Fructose stammten, durch Glucose zu ersetzen. Statt fructosehaltige Lebensmittel wie Donuts aßen die Jugendlichen nun also Produkte mit Glucose, aber ohne Fructose, wie etwa Bagels. Die Anzahl der Kalorien, die sie zu sich nahmen, blieb konstant. Was passierte? Ihr Gesundheitszustand verbesserte sich. Sowohl der Blutdruck als auch der Triglycerid-HDL-Quotient der Jugendlichen, ein wichtiger Wert, wenn es um Herzerkrankungen geht, wie wir in Teil 2 gelernt haben, sanken. Und ihre Fettleber und ihr Typ-2-Diabetes bildeten sich teilweise zurück. All das innerhalb von nur 9 Tagen. Das Ergebnis war eindeutig. Kalorien aus Fructose schaden uns mehr als Kalorien aus Glucose. Deshalb ist es immer besser, etwas Stärkehaltiges zu essen als etwas mit Zucker. Mehr dazu in Hack Nummer 9. Wenn schon ein Snack, dann herzhaft. Wenn in der Studie Fructose durch Protein, Fett und Ballaststoffe ersetzt worden wäre, Wenn die Teilnehmer statt der Donuts beispielsweise griechischen Joghurt und gerösteten Brokkoli gegessen hätten, wären die Effekte, wie du dir vorstellen kannst, sicher noch positiver ausgefallen. Solltest du also je gehört haben, dass du für einen gesunden Lebenswandel lediglich die Anzahl der Kalorien reduzieren musst, weißt du jetzt, dass das nicht stimmt. Du kannst viel für deine Gesundheit tun, indem du darauf achtest, welche Moleküle du zu dir nimmst, die Anzahl der Kalorien aber unverändert lässt. Wie sieht es mit dem Abnehmen aus? Geht es dabei nur darum, weniger Kalorien zu konsumieren? Das haben wir lange geglaubt, aber auch dieser Mythos ist mittlerweile widerlegt. Ein Hinweis darauf findet sich auch in der eben angeführten Studie. Mehrere der Jugendlichen nahmen ab, obwohl sie genauso viele Kalorien konsumierten wie zuvor. Unmöglich? Nein, aber sicher ein Widerspruch zu dem, was uns über Jahre erzählt wurde. Neuere Studien zeigen sogar, dass Menschen, die eine möglichst flache Glukosekurve anstreben, trotz mehr Kalorien leichter mehr Fett verbrennen als Leute, die weniger Kalorien essen, aber nicht auf ihre Glukosekurve achten. Wiederholen wir das noch einmal. Menschen, die sich so ernähren, dass ihre Blutzuckerkurve flach bleibt, nehmen stärker ab, während sie mehr Kalorien konsumieren als Leute, die auf die Kalorienzahl achten, aber häufig Glukosespitzen erleben. So ergab zum Beispiel eine 2017 veröffentlichte Studie der University of Michigan, dass Übergewichtige, die sich bemühten, ihre Glukosekurve möglichst flach zu halten, trotz einer erhöhten Kalorienzahl mehr an Gewicht verloren als die andere Gruppe, die ihre Kalorienzahl reduzierte, aber nicht auf ihren Blutzuckerspiegel achtete. 7,7 Kilogramm gegenüber 1,8 Kilogramm. Das hat mit dem Insulin zu tun. Wenn wir unseren Blutzuckerspiegel senken, zieht der Insulinspiegel nach. Eine 2021 erschienene Auswertung von 60 Studien zum Thema Abnehmen ergab, dass ein verringerter Insulinspiegel für den Gewichtsverlust entscheidend ist und ihm immer vorausgeht. Wie es scheint, können wir ganz aufhören, Kalorien zu zählen und trotzdem abnehmen, solange wir uns um eine flache Glukosekurve bemühen. Den gesunden Menschenverstand dürfen wir dabei natürlich nicht völlig ausschalten. Wenn du täglich 10.000 Kalorien in Form von Butter zu dir nimmst, bleibt die Glukosekurve zwar flach, aber du wirst trotzdem dicker. Die Rückmeldungen aus der Glucose Goddess Community sind in dieser Hinsicht absolut einstimmig. Wer darauf achtet, Glukosespitzen zu vermeiden, kann sich satt essen, ohne Kalorien zu zählen, und trotzdem abnehmen. Genau das hat auch Marie getan. Und es hat ihr Leben verändert. Maries Geschichte. Snacks und kein Ende. Die 28-jährige Marie lebt in Pittsburgh und arbeitet in einem Technologieunternehmen. Fast ein Jahrzehnt lang stopfte sie ihre Tasche vor dem Verlassen des Hauses jedes Mal mit Snacks voll. Sie hatte gar keine andere Wahl. Wenn sie nicht alle 90 Minuten etwas aß, wurde ihr schwindelig. Sie fing an zu zittern und musste sich hinsetzen. Ihr Terminkalender war ganz auf dieses Intervall ausgerichtet. Dauerte ein Termin länger als 1,5 Stunden und Marie wusste, dass sie zwischendurch nichts essen konnte, nahm sie ihn nicht wahr. Die einzige Ausnahme, die sie machte, war die Taufe ihrer Nichte, aber dort aß sie unmittelbar vor dem Betreten der Kirche noch einen Müsli-Riegel und rannte nach dem Gottesdienst direkt zum Auto, um eine Tüte Chips aufzureißen. Viele von uns kennen jemanden oder sind jemand, dem es nicht gut geht, wenn er nicht regelmäßig etwas in den Magen bekommt. Manche dieser Menschen sagen gern, ich habe einen niedrigen Blutzuckerspiegel. Das ist nicht unbedingt falsch, aber ihnen ist nicht klar, dass das kein angeborener Zustand ist. Häufig ist ein niedriger Blutzuckerspiegel durch das Insulin bedingt, das nach dem letzten Snack ausgeschüttet wurde. Daher müsste es korrekt heißen, mein Blutzuckerspiegel sinkt gerade rapide ab. Normalerweise bildet die Glukosekurve eine gleichmäßige Glockenform, sobald das Insulin die überschüssige Glukose im Anschluss an eine Spitze auf die Speicherstätten verteilt hat, sodass am Ende wieder der Ausgangswert erreicht ist. Doch manchmal setzt unsere Bauchspeicheldrüse zu viel Insulin frei. Dann wird auch zu viel Glukose eingelagert. Statt dass unser Blutzuckerspiegel sich wieder auf dem Niveau des nüchternen Blutzuckers einpendelt, bricht er ein und sinkt ab, bevor der Körper durch die Freisetzung von weiterer Glukose gegensteuern kann. Das nennt sich reaktive Hypoglykämie. Wenn unser Glukosespiegel so in den Keller rutscht, spüren wir das. Wir bekommen Hunger, zittern, uns wird schwindelig oder wir verspüren ein Kribbeln in den Händen und Füßen. So ging es Marie mehrmals am Tag. Reaktive Hypoglykämie ist ein gängiges Phänomen, vor allem bei Menschen mit anderen Erkrankungen, die ebenfalls im Zusammenhang mit dem Glukosespiegel stehen, etwa PCOS. In welchem Umfang sie auftritt, ist ganz unterschiedlich. Menschen mit Diabetes neigen zu extremen Ausschlägen. Ihr Blutzuckerspiegel kann so tief sinken, dass sie ins Koma fallen. Bei Nicht-Diabetikern löst manchmal schon eine kleine Delle eine gewaltige Heißhungerattacke aus, selbst wenn die letzte Mahlzeit erst 2 Stunden zurückliegt. Und je tiefer der Einbruch, desto hungriger sind wir vor der nächsten Mahlzeit. Ein Test beim Arzt ergab, dass Marie tatsächlich an reaktiver Hypoglykämie litt. Bei diesem Test muss man einen stark glukosehaltigen Shake trinken und sich in den folgenden 3 Stunden ständig den Blutzuckerspiegel messen lassen, um ein Absinken unter den Ausgangswert zu registrieren. Diese Diagnose reihte sich in eine lange Liste von Erkrankungen ein, die bei Marie seit ihren Jugendjahren festgestellt worden waren. Schilddrüsenunterfunktion, Psoriasisarthritis, Östrogendominanz, Hefepilzinfektionen, Hautausschläge, Schuppenflechte, Leaky Gut-Syndrom, chronische Erschöpfung, Schlaflosigkeit und nächtliche Panikattacken. Als sie in der Apotheke einmal ein weiteres Rezept für ihr Schilddrüsenmedikament einlösen wollte, meinte der Mitarbeiter dort, eine so hohe Dosis habe er noch nie anmischen müssen, schon gar nicht für eine 28-Jährige. Trotzdem bemühte sich Marie sehr darum, dass es ihr gut ging. Und da sie nun einmal den Drang verspürte, ständig etwas zu essen, sorgte sie dafür, dass diese Snacks möglichst gesund ausfielen. Zu dieser Zeit glaubte sie, dass gesund vor allem vegetarisch und kalorienarm bedeutete. Marie achtete generell sehr darauf, wie viele Kalorien sie zu sich nahm. Die empfohlene Tagesmenge von 2000 überschritt sie nie und zwang sich, jeden Morgen 10.000 Schritte zu laufen. Ihr typischer Tagesablauf sah ungefähr so aus. Obst und Müsli direkt nach dem Aufstehen morgens um 5. Sie wachte so früh auf, weil sie Hunger hatte. Fettarmer Fruchtjoghurt um 6, eine 100-Kalorien-Portion Frühstücksflocken um 8, ein Pop-Tart um 9:30, ein vegetarischer Wrap um 11, ein vegetarisches Sandwich mit Kokoswasser und eine 100-Kalorien-Packung Salzbrezeln zum Mittagessen und dann eine 100-Kalorien-Packung Kekse 1,5 Stunden später. Jeden Nachmittag um 4 verspeiste Marie ein ganzes Pfund Weintrauben. Das sind etwa 180 Trauben. Später gab es Cracker, dann viel Reis und ein paar Bohnen zum Abendessen und etwas Schokolade vor dem Schlafengehen. Sie nahm die richtige Kalorienzahl zu sich, war aber ständig hungrig. Außerdem fühlte sie sich immer erschöpft und nachmittags fehlte ihr jegliche Energie. Maries Müdigkeit war so ausgeprägt, dass sie jeden Tag 10 Tassen Kaffee trank. Menschen, bei denen eine reaktive Hypoglykämie diagnostiziert wird, bekommen oft zu hören, dass sie alle paar Stunden eine Kleinigkeit essen sollten, damit ihr Blutzuckerspiegel nicht zu weit in den Keller sinkt. Doch das verschlimmert das Problem nur. Sie nehmen etwas Stärke- oder Zuckerhaltiges zu sich, was den Glukosewert wieder nach oben schießen lässt, Insulin freisetzt und zu einem erneuten Einbruch führt. Es ist ein ewiger Kreislauf. Die Achterbahnfahrt nimmt einfach kein Ende. Effektiver ist es, bei reaktiver Hypoglykämie, die übrigens komplett heilbar ist, am Grundproblem anzusetzen. Zu viel Insulin. Die Lösung lautet, du hast es sicher schon erraten, die Glukosekurve möglichst flach zu halten. Weniger Spitzen bedeuten weniger freigesetztes Insulin und nicht so tiefe Talfahrten. Der Körper lernt, nicht alle paar Stunden Stärke oder zuckerhaltige Snacks zu erwarten und fängt bei weniger Insulin im Blut an, zur Energiegewinnung auf die Fettreserven zurückzugreifen. Wichtig ist allerdings, es beim Verzicht auf Stärke und zuckerhaltige Snacks langsam angehen zu lassen, weil der Körper möglicherweise ein paar Tage oder sogar Wochen benötigt, um sich umzustellen. Das war es, was Marie brauchte, um sich besser zu fühlen. Zum Glück stieß sie bei ihrer Internetrecherche zum Thema Glykämie auch auf meinen Instagram-Account. Sie lernte, dass die reaktive Hypoglykämie verschwindet, wenn wir unseren Glukosespiegel und damit auch den Insulinspiegel möglichst konstant halten, weil die Erkrankung ein Symptom einer sehr spitzenlastigen Ernährung ist. Also nahm Marie eine Reihe von Veränderungen vor. Von nun an würde sie so viel essen, wie sie für nötig hielt, solange es die Glukosekurve nicht in die Höhe trieb. Sie verschob die Kohlenhydrate ans Ende der Mahlzeit, ergänzte diese um einen Salat und nahm mehr Proteine, Fette und Ballaststoffe in ihren Speiseplan auf. Industriell verarbeitete Lebensmittel, die hauptsächlich aus Zucker und Stärke bestehen und kaum Ballaststoffe enthalten, ersetzte sie durch frische, ballaststoffreiche Lebensmittel. Und obwohl sie jetzt keine Kalorien mehr zählte, waren es definitiv mehr als die 2000, die sie zuvor zu sich genommen hatte. Heute isst Marie zum Frühstück Porridge mit Leinsamen, Hanfsamen, Nüssen, Erbsenproteinpulver und einem Würstchen als Beilage. Zum Mittagessen gibt es 2 gekochte Eier, Möhrenschnitze, Sellerie, Erdnussbutter oder Avocado, einen Proteinsmoothie aus Kollagenpulver, einem Esslöffel Chiasamen, einem halben Teelöffel Kokosöl und viel grünem Gemüse und zum Abschluss eine halbe Banane. Ihr Nachmittagssnack besteht aus griechischem Joghurt, Beeren und einem halben Proteinriegel und zum Abendessen stehen Fisch oder Geflügel, gedünsteter Grünkohl mit Avocadoöl und gebackene Süßkartoffeln auf dem Speiseplan. Marie überbrachte mir die guten Neuigkeiten am Telefon. Ich komme jetzt 4 Stunden ohne Essen aus und kann sogar auf nüchternen Magen Sport treiben. Ich habe mein Leben zurück. Das Gefühl, alle paar Stunden halb zu verhungern, war schon bald verschwunden, ebenso wie die reaktive Hypoglykämie. Und das waren nicht die einzigen Veränderungen. Nach 1 oder 2 Wochen hatte Marie plötzlich viel mehr Energie, sodass ihr Kaffeekonsum von 10 Tassen täglich auf 1 sank. Ihr Hautbild verbesserte sich und auch die Ausschläge und die Schuppenflechte ließen nach. Die Kopfschmerzen verschwanden und mit ihnen die Schlaflosigkeit, die Panikattacken und die Arthritis. Maries Östrogenwerte lagen wieder im normalen Bereich und sie nahm mehr als 2 Kilo ab. Auch ihre Schilddrüse arbeitete jetzt besser. Alle paar Monate führte ihr Arzt einige Tests durch und konnte die Dosierung des Medikaments jedes Mal weiter reduzieren. Der Apotheker gibt mittlerweile keine Kommentare mehr zu ihrem Rezept ab. Und beinahe das Beste? Marie schleppt keine Snacks mehr mit sich herum. Sie braucht sie nicht mehr. Das mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, aber für Marie bedeutete es ein neues Leben. Denk also immer daran, unsere Gesundheit und unser Gewicht hängen stärker von den Molekülen ab, die wir konsumieren, als von der Anzahl der Kalorien, die wir zu uns nehmen. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir einer Mahlzeit bedenkenlos mehr Kalorien hinzufügen können, wenn diese Kalorien die durch die Mahlzeit ausgelöste Glukosespitze reduzieren, wenn es sich also um Ballaststoff-, Fett- oder Proteinmoleküle handelt. Ein zusätzlicher Salat samt Dressing ist hilfreich, weil er unseren Glukose- und Insulinspiegel niedrig hält und, dank des Netzes, das die Ballaststoffe bilden, sogar dazu beiträgt, dass wir von den Kalorien, die wir nach dem Salat essen, eine geringere Anzahl aufnehmen. Unter dem Strich sind wir länger satt, verbrennen mehr Fett und nehmen weniger zu. Andersherum gilt das genauso. Wenn wir einer Mahlzeit mehr Glukose oder Fructose hinzufügen, verstärkt das die Spitze, was zu mehr Gewichtszunahme, mehr Entzündungen und einem kürzer anhaltenden Sättigungsgefühl führt. Wenn wir eine Mahlzeit um einen Salat, Ballaststoffe und Fett mit 200 Kalorien ergänzen, sind das zwar mehr Kalorien, doch es hilft, die anschließende Glukose- und Insulinspitze abzumildern. Die Kalorien haben einen positiven Effekt. Wenn wir eine Mahlzeit um eine Limonade, Glukose und Fructose mit 200 Kalorien ergänzen, verstärken diese Kalorien die Spitze. Sie treiben sogar alle 3 fraglichen Werte, Glukose, Fructose und Insulin, in die Höhe. Die Kalorien haben keinen positiven Effekt. Die Tatsache, dass nicht alle Kalorien gleich sind, versucht die Lebensmittelindustrie mit aller Macht zu verschleiern. Sie versteckt sich hinter Kalorienangaben, weil diese unsere Aufmerksamkeit davon ablenken, was sich wirklich in der Packung versteckt. Etwa massenweise Fructose, die im Gegensatz zu Glukose nicht zur Energiegewinnung in den Muskeln verbrannt werden kann und nach der Verdauung fast vollständig in Fett umgewandelt wird. Schau dir beim nächsten Supermarktbesuch einmal die Werbebotschaften auf den Snackpackungen an, dann siehst du sofort, was ich meine. Die Lebensmittelkonzerne behaupten immer wieder, dass alle Kalorien gleich seien, weil die Wahrheit ihren Interessen zuwiderläuft. Es ist ein leicht zu durchschauender Trick. Aus genau diesem Grund galt Special K lange erfolgreich als das Diätfrühstück. Auf der Verpackung stand in großen Buchstaben nur 114 Kalorien. Wir nahmen das so hin und wussten nicht, dass Special K trotz der relativ niedrigen Kalorienzahl doppelt so viel Zucker enthielt wie beispielsweise normale Cornflakes. Uns war nicht klar, dass diese 114 aus Zucker und Stärke bestehenden Kalorien eine Glukose- und Insulinspitze bewirkten und uns sicherlich stärker zunehmen ließen als beispielsweise 114 Kalorien aus Eiern und Toast. Wir wussten nicht, dass diese 114 Special K-Kalorien zum Frühstück eine Glukose-Achterbahnfahrt auslösten, die dazu führte, dass wir den ganzen Tag lang immer wieder Hunger verspürten. Doch dank des kontinuierlichen Glukosemonitorings und einiger neugieriger Forscher, mehr darüber gleich, können wir heute belegen, dass Frühstücksflocken ganz sicher und unumstritten keinen guten Start in den Tag darstellen.